Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Das war ein Siebenschläfer, den kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Maus mit Eichhörnchenschwanz. Der Rücken ist grau, der Bauch weiß und der Siebenschläfer trägt seinen Namen, weil er relativ lange Winterschlaf hält. Meistens sogar noch mehr als die im Namen vorkommenden 7 Monate. Der Siebenschläfer gehört zu den Bilchen, dazu gehört auch die Haselmaus und der Gartenschläfer. Und der wird im Verlauf dieses Podcasts noch einmal auftauchen. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Kaiser Wilhelm, Großherzog Friedrich von Baden und Prinz Albrecht von Preußen. Nein, ihr seid nicht im Déjà-vu- oder Zeitsprung-Podcast gelandet, sondern hierhinter verstecken sich Apfelsorten. Der Apfel stammt ursprünglich aus Zentralwestasien, also so der Bereich Kasachstan, hat da seinen Weg in das Römische Reich gefunden, wo er dann auch kultiviert wurde und von da aus ist er dann auch nach Deutschland gelangt und so wird er zum Beispiel im Bereich der Mosel seit dem 2. Jahrhundert angebaut. Im Laufe der Zeit haben sich viele neue Apfelsorten entwickelt, weltweit geht man mittlerweile von 20.000 Arten aus. In Mitteleuropa gibt es ca. 3000 Apfelsorten, von denen 60 in Deutschland auch gekauft werden können. Dazu gehören dann die Sorten, die man im Laden kaufen kann, also Granny Smith, Cox und Pink Lady. Diese Sorten werden dann aber meistens in Obstplantagen angebaut. Während wir heute über Streuobstwiesen sprechen wollen, um einmal zu unterscheiden, was jetzt zum Obstanbau gehört und was zu den Streuobstwiesen. Die Streuobstwiesen bestehen meistens aus Hochstämmen, das heißt, beim Hochstamm ist der Kronenbereich erst so auf 1,80 Meter bis 2,20 Meter Höhe. Das sah früher auch mal ein bisschen anders aus, da war das zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter. Leider sind die Traktoren dann ein bisschen größer geworden, weswegen man das Ganze dann nochmal ein bisschen hochgesetzt hat, dass sie auch darunter herfahren können. Ja, dann gibt es noch Halbstämme, die sind 100 bis 160 cm und Niederstämme von 80 bis 100 cm. Das sind meistens die, die dann im Garten wachsen. In den Obstplantagen sieht das noch ein bisschen anders aus. Da sind dann meistens Buschbäume gepflanzt, also Spindelbusch nennt sich das dann. Die werden auch nicht besonders hoch und sind auch nicht sehr stabil, weswegen die angebunden werden müssen, damit die dann auch nicht einfach umkippen. Bei einer Streuobstwiese hat man pro Hektar so 60 bis 120 Bäume, während es bei einer Obstplantage mit diesen Spindelbüschen dann teilweise bis zu 3000 Bäume pro Hektar sind. Wobei Bäume dann auch relativ zu sehen ist, weil es ja letztendlich eigentlich nur Büsche sind. Auch einer der Hauptunterschiede zwischen Streuobstwiesen und Obstplantagen: auf Streuobstwiesen wird in der Regel nicht gegen Insekten, Pilze oder was auch immer gespritzt. Das wird sich alles mehr oder weniger selbst überlassen. Und es gibt auch den Vorteil, dass bei einer Streuobstwiese neben der Obernutzung, also die Obsternte, auch eine Unternutzung stattfinden kann, also alles, was darunter wächst. So kann zum Beispiel aus den Wiesenflächen darunter Heu gewonnen werden, was dann im Winter im Stall verfüttert wird. Oder man packt die Tiere direkt auf die Streuobstwiese drauf. Natürlich muss man dann zum Beispiel bei Rindern die Bäume auch irgendwie schützen, weil auch die Kühe wissen, dass Äpfel lecker schmecken. In einigen Bereichen in Deutschland, vor allem in Franken, gibt es auch noch die Streuobstäcker. Das heißt, unter den Obstbäumen wird dann auch noch richtig Landwirtschaft betrieben, also in der Form von Feldfrüchten. Warum ist jetzt so eine Streuobstwiese aus Naturschutzsicht so wertvoll? Um ehrlich zu sein, zu Beginn ist eine Obstwiese nicht besonders wertvoll, sondern erst im Laufe der Zeit, gerade wenn die Bäume größer werden, wenn die Bäume anfangen, innen hohl zu werden oder Spechte ihre Höhlen in die Bäume reinschlagen, dann werden sie richtig interessant, denn sie bieten unheimlich viel Lebensraum für höhlenbewohnende Arten, wie zum Beispiel Hornissen, Fledermäuse, aber auch den Steinkauz oder Bilche, wie der Siebenschläfer. Auch wenn im Frühjahr dann Kirsche und Apfel anfangen zu blühen, bietet das natürlich für viele Insekten ein Nahrungsangebot. Deswegen stellen auch häufiger Imker ihre Kästen in der Nähe von Streuobstwiesen auf. Die Äpfel, gerade wenn die dann im Spätsommer, im Herbst runterfallen, bieten Tieren wie Igeln Nahrung, aber auch der gemeinen Wespe. Also die ist nicht gemein im Sinne von böse, sondern die heißt so. Auch unterhalb der Obstbäume, also der Wiesenbereich, bietet einen schönen Lebensraum so wachsender Pflanzen wie der Wiesenknopf, Heilziest oder die wilde Möhre und bieten Insekten, Amphibien und Reptilien einen Lebensraum. Und es ist auch wirklich sehr erstaunlich, wenn man dann im Herbst mal Äpfel sammelt, wie viele Tiere da unterwegs sind. Eine große Rolle spielt dabei auch die Bewirtschaftungsform. Die Streuobstwiesen werden heutzutage alle sehr extensiv genutzt, also ein bis zweimal im Jahr. Nicht zu vergleichen mit dem Intensivgrünland, was dann teilweise 6 bis 7 Mal im Jahr gemäht wird. Und auch durch den Verzicht von Insektiziden und Pestiziden bei den Obstbäumen können sich die Tiere frei entfalten. Gut, da sind dann halt mal Äpfel dabei, die wurmstichig sind. Die Streuobstwiese bietet also einen sehr vielfältigen Lebensraum. Leider hat im Laufe der Zeit die Gesamtfläche an Streuobstwiesen stark abgenommen. Hatten wir 1950 noch 1,5 Millionen Hektar in Deutschland, sind es mittlerweile unter 400.000. Das heißt, wir haben also einen sehr starken Rückgang von über 2 Dritteln. Bevor wir auf die Gründe des Rückganges eingehen, nochmal ein bisschen Geschichte, warum wir überhaupt so viele Streuobstwiesen hatten. Früher konnte man nicht einfach in den Supermarkt gehen und sich Äpfel aus, was weiß ich, Neuseeland kaufen. Früher hatte jedes Dorf mehrere Streuobstwiesen. Man hat dann vom sogenannten Obstwiesengürtel gesprochen, der sich um das Dorf gelegt hat. Mit ganz vielen verschiedenen Sorten, die teilweise im Sommer schon reif wären, im Herbst oder auch im Winter, die man dann auch teilweise im Keller einlagern konnte, dass man wenigstens so über das halbe Jahr kontinuierlich mit Äpfeln versorgt wurde. Gerade im 17. und 18. Jahrhundert wurde vom Adel gefordert und auch gezwungen, dass die Bauern sich dem Obstanbau ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Schließlich wuchs die Bevölkerung. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden in Deutschland viele Weinbaugebiete auch aufgegeben, die dann auch ja, zu Streuobstwiesen umfunktioniert wurden. Ja, und so kam es dann auch, dass wir so 1920, 1930 rum die höchste Dichte an Streuobstwiesen in Deutschland hatten. Da ist er 1,5 Millionen Hektar. Nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade so die Zeit des Wirtschaftswunders, da wurden nochmal viele Streuobstwiesen angepflanzt und dann ging es bergab. Zwischen 1965 und 2010 gingen die Streuobstwiesen um 70 bis 75% zurück. Das hatte mehrere Gründe. Einer der Gründe war, dass es bis 1974 Rodungsprämien gab. Das heißt, die Bauern haben von der EG, der Europäischen Gemeinschaft, so gesehen dem Vorläufer der EU, Geld bekommen, dass sie ihre Obstbäume fällen. Die Streuobstwiesen wurden nämlich nicht mehr als zeitgemäß angesehen und man sollte doch lieber auf Obstplantagen umsteigen. Auch der Ausbau von Neubaugebieten und Industriegebieten spielte eine große Rolle, wurden sie doch meistens dahin gesetzt, wo vorher große Streuobstwiesen standen. Anfang bis Mitte der 80er fing man dann an, wieder neue Streuobstwiesen anzupflanzen. Die Initiative ging meistens vom Naturschutz aus, der diesen Aspekt der Kulturlandschaft wieder ein bisschen mehr fördern wollte. Dennoch haben wir so eine, ja, Bestandeslücke zwischen 1965 und 1985, sodass momentan da wirklich Bäume in der passenden Altersklasse fehlen. Und das sind gerade die Bäume, die aus Naturschutzsicht relevant werden. Auch der Gesetzgeber hat mittlerweile reagiert, zumindest weiß ich es von NRW und Bayern, wo es Vorgaben gibt, dass Obstwiesen, die größer als 2500 Quadratmeter sind, gesetzlich geschützt werden, auch wenn das manchmal noch mit so kleinen Besonderheiten gekoppelt ist. Das geht auch so ein bisschen auf die Initiative Rettet die Bienen in Bayern zurück. Da gibt es ja eine eher traurige Geschichte, dass ganz viele Landwirte aus Angst davor, dass sie ihre Streuobstwiesen nicht mehr bewirtschaften können, wie sie es gerne wollten, weil diese dann unter Naturschutz stehen, angefangen haben, kurz bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, jede Menge Obstbäume zu fällen, damit diese nicht als geschütztes Biotop aufgenommen werden. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum praktischen Teil. Ein paar Dinge, die man bedenken muss, wenn man Obstbäume anpflanzt, wie man das Ganze vermarkten kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja, fangen wir erstmal mit dem Obstbaum an sich an. Obstbäume, gerade dieser alten Sorten wie Kaiser Wilhelm, Schafsnase und Co., kann man an bestimmten Baumschulen kaufen. Die gibt es dann in der Form von Hochstämmen, Mittelstämmen, Niederstämmen oder als Buschwerk. Für unsere Streuobstwiese kommen aber nur Hochstämme in Frage. Da muss man auch ein kleines bisschen aufpassen. Nach der aktuellen Regelung sind die Obstbäume auf Streuobstwiesen bei einer Kronenanfangshöhe von 1,80 Meter bis 2,20 Meter. In Baumschulen werden aber immer noch Hochstämme zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter verkauft. Also man würde automatisch darunter liegen, was dann hinterher schon schwierig werden kann, wenn man das Ganze als Streuobstwiese schützen will. Bei der Baumschule stellt sich dann auch die Frage, ob man ballenwahre oder wurzelnackte Bäume haben möchte. Wenn man ballenwahre nimmt, ist halt um die Wurzeln herum das Erdreich noch und das wiegt ordentlich. Also da hat man teilweise schon echt Schwierigkeiten, das bewegt zu bekommen. Bei wurzelnackten Bäumen, die sind wesentlich leichter, weil die Wurzeln ja befreit sind vom Erdreich. Aber gerade bei längeren Transportwegen kann das sehr schnell passieren, dass die Feinwurzeln austrocknen und der Baum hinterher nicht anwachsen kann. Deswegen dann immer irgendwie nassen Lappen, nasses Tuch um die Wurzeln rumlegen, damit die den Transport auch überstehen. Die Wurzeln sind im Allgemeinen sehr anfällig. Gerade wer das Problem mit Wühlmäusen hat, der ist auch beraten, um die Wurzeln selbst herum ein Drahtgeflecht, Kaninchendraht oder sowas, drum zu legen, möglichst nicht verzinkt, damit das Ganze hinterher dann auch verrosten kann und die Wurzel im späteren Verlauf nicht weiter eingeschränkt wird. Vom Standort her ist es eigentlich ja fast egal, wo man einen Obstbaum hinstellt, weil so ein Obstbaum besteht eigentlich aus mehreren Teilbäumen. Die Wurzeln, also die sogenannte Unterlage, stammt von einem anderen Baum als der Stamm und eventuell die Zweige. Die Unterlage bestimmt auch hinterher, wie groß der Baum wachsen kann. Gängige Unterlagen tragen dann ja so Kürzel wie M4 oder M9. Aber da wird die Baumschule besser beraten können und es gibt auch Listen, wo man nachgucken kann, welche Unterlage für welche Region geeignet ist. So, wir haben jetzt unseren Baum im Erdloch versenkt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie viel Erde wir reinmachen. Die Stelle, an der die Unterlage aufhört und der eigentliche Obstbaum beginnt, kann man meistens noch so ein bisschen sehen, die ist so ein kleines bisschen verdickt. Die Erde sollte möglichst nicht oberhalb von dieser Stelle sein, sonst kann es passieren, dass der Baum hinterher nicht so wächst, wie wir es gerne hätten. So, der Baum ist wühlmaussicher gepflanzt. Wir lassen ihn jetzt ein paar Jahre wachsen und stellen irgendwann fest, er ist umgekippt, beziehungsweise steht schief. Obstbäume müssen in der Regel angebunden werden. Das heißt, wir schlagen zwei Pfähle neben dem Baum ein und binden ihn daran relativ locker fest, sodass er noch ein bisschen Spiel hat, aber nicht so, dass er uns abgeschnürt wird. So, wir lassen den Baum jetzt wieder ein paar Jahre stehen und stellen fest, er trägt keine Früchte. Obstbäume brauchen immer noch einen Befruchter. Manche Arten sind selbstbefruchten. Teilweise ist es aber wirklich so, dass wir mehrere Obstbäume nebeneinander brauchen, damit die Blüten auch befruchtet werden können und sich dadurch dann Äpfel bilden. Ja, in welchem Abstand pflanzt man dann den nächsten Baum? Man möchte ja hinterher auch ernten und die Hochstämme werden auch relativ groß. In der Regel sagt man dann so einen Abstand von 10 mal 10 oder von 12 mal 12 Meter. Also das ist dann eher schon Richtung Schachbrett, wenn man mehr als zwei Bäume pflanzt. Ja, wir haben jetzt unsere zwei Bäume gepflanzt. Rein finanziell sieht es jetzt so aus, dass wir bei knapp 140 Euro an Kosten sind für die Bäume, Materialkosten. Hinzu werden noch die Arbeitsstunden kommen. Ja, und jetzt geht es an die Pflege der Bäume, denn die Obstbäume haben auch immer wieder einen Schnitt nötig. Gerade in den ersten Jahren ist der Obstbaumschnitt sehr wichtig. Das ist der sogenannte Erziehungsschnitt, dass die Bäume dann hinterher auch schöne Leitäste haben, beziehungsweise Nebenäste, die auch stabil wachsen und sich nicht irgendwie zwei, drei Kronen hinterher ausbilden. In den Folgejahren schneidet man dann hauptsächlich Äste ab, die nach unten neigen oder die Krone zu sehr verdichten. Schließlich wollen wir ja auch, dass alle Äpfel am Baum reif werden und dazu muss die Sonne sie auch erreichen können. Gleichzeitig wird bei Regen auch verhindert, dass sich zu viel Nässe im Baum hält und die Äpfel im schlimmsten Fall verschimmeln. Im Laufe der Zeit wird der Baum immer älter und es kann auch mal nötig sein, in ja, sehr apfelstarken Jahren, dass man mal Entlastungsschnitte macht. Das heißt, man schneidet dem Baum gut tragende Äste ab, damit er nicht irgendwann auseinanderbricht und reißt. Ja, um zu lernen, wie das geht, werden eigentlich überall in Deutschland Obstbaumschnittseminare angeboten. Das würde ich auch jedem empfehlen, der daran denkt, sich eine Obstwiese anzulegen oder der einfach mal seine Bäume fachgerecht schneiden möchte. Es gibt auch fortgeschrittene Kurse, wo man dann die Veredelung lernt, also wie man sich selbst auf eine Unterlage einen Baum heranzüchten kann. Man kann auch sogenannte Naschbäume entwerfen, wo mehrere verschiedene Obstsorten an einem Baum wachsen. Ja, ich habe jetzt sehr viel über Äpfel gesprochen, aber zu einer Streuobstwiese gehören natürlich auch noch andere Arten, wie Pflaumen, Kirschen, Mirabellen, Birnen oder auch Quitten. Um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen, hilft da oft der lateinische Name, gerade wenn man sich mehrere Bäume gekauft hat. Cydonia, das sind die Quitten, Pyrus, das sind die Birnen, Prunus, das sind Pflaumen, Kirschen und Mirabellen und Malus, das ist der Apfel. Malus heißt übrigens auf Latein böse. Und wer da mal so in die christliche Geschichte zurückblickt, Adam und Eva im Garten Eden, der weiß, warum der Apfel böse ist. Ja, was macht man jetzt mit den ganzen Äpfeln? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sie sich natürlich zu Hause einlagern, essen, dürren, zu Apfelmus verarbeiten, Apfelkuchen machen. Nur irgendwann kann man auch keine Äpfel mehr sehen. Und gerade die älteren Bäume, die können mehrere hundert Kilo an Äpfeln tragen. Es gibt Kältereien, die nehmen für Biosaft gerne Äpfel an. Es gibt auch zum Beispiel Naturschutzeinrichtungen, wo dann ein Saftmobil vorbeikommt. Das heißt, die Leute können dann ihre Äpfel dorthin bringen. Die werden auch direkt vor Ort verarbeitet und gepresst und die können dann hinterher ihren eigenen Saft dann mitnehmen. Das kostet natürlich auch alles Geld, aber der eigene Saft schmeckt sowieso besser als der gekaufte. Als Faustregel kann man so ungefähr sagen, dass man aus 1,3 Kilogramm Äpfeln 1 Liter Saft bekommt. Andere Möglichkeiten sind auch Bauernmärkte, wobei man dann hier schon ein bisschen darauf achten muss, was für Äpfel man verkaufen möchte. Es gibt sogenannte Tafeläpfel, das sind auch die, die wir im Laden kaufen können. Das sind diese schönen, großen, wohlgeformten, leckeren Äpfel. Dann gibt es Wirtschaftsäpfel. Die werden meistens zu Apfelmus verarbeitet. Die sehen dann halt nicht mehr ganz so schön aus, haben, was weiß ich, irgendwelche Flecken, Detzstellen und dergleichen. Und dann gibt es noch die Mostäpfel. Das sind die Äpfel, die ja mehr oder weniger die schlechteste Qualität haben. Die werden dann zu Weinen, Saft oder Essig verarbeitet. Nur wird man Mostäpfel wahrscheinlich nicht auf einen Bauernmarkt verkaufen können. Ganz wichtig noch, für viele Allergiker sind gerade diese alten Obstsorten verträglicher als die Hochleistungssorten, die man im Laden kaufen kann. Das liegt an den Polyphenolen, die machen die Äpfel ein bisschen aromatischer, dadurch werden die Äpfel aber auch nicht ganz so süß und das führt auch dazu, dass die Äpfel sich schneller verfärben. Erfahrungsgemäß ist es wirklich so, dass Allergiker auf diese alten Sorten besser reagieren als auf diese neuartigen Hochleistungsäpfel, die teilweise auch über mehrere Monate gelagert werden. Ja, das soll es jetzt gewesen sein für dieses Mal. Ich hoffe, der Podcast hat so ein bisschen Einblick in das Thema Streuobstwiesen und Äpfel gebracht, auch wenn jetzt nicht jeder ein Pomologe direkt ist, also ein Apfelkundiger. Vielleicht möchte der ein oder andere ja jetzt einen Apfelbaum pflanzen. Oder vielleicht hat auch die Beschreibung, was da alles auf einen zukommt, die Leute abgeschreckt, dass sie Apfelbäume pflanzen wollen. Wer vielleicht auch keine Möglichkeit hat, sich selbst einen Apfelbaum zu pflanzen, der kann mal auf der Seite mundraub.org oder die App Mundraub Navigator runterladen. Das ist so gesehen eine Open, ja, Street Map, wo Flächen eingezeichnet sind, wo man kostenlos pflücken kann. Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken beim Naturkundemuseum in Berlin für die Aufnahmen des Siebenschläfers und bei Anomalia Art, die in einer Nacht- und Nebelaktion dafür gesorgt hat, dass die Folge jetzt doch schon eine Woche früher kommen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.